Hallo, hier ist Tonspurwissen und hier ist Ursula Weidenfeld und ich freue mich, dass auch Sie wieder da sind und dass ihr euch für unsere Wissenschaftsthemen interessiert.
Tonspurwissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Diesmal haben wir ein Thema kurz vor den Herbstferien, das nicht nur Eltern interessieren sollte. Es geht um Fehlzeiten in der Schule und die Frage, ob man das und wie ernst man das nehmen muss, weil die sich für das spätere Leben oft schlimm auswirken. Und nicht nur das, wenn Kinder und Jugendliche unter ihrem Potenzial lernen, wirkt sich das ja möglicherweise auch auf die Gesellschaft aus, weil die weniger arbeiten und verdienen im späteren Leben, als sie eigentlich könnten. Und dann zahlen sie eben auch weniger Steuern, sind vielleicht öfter arbeitslos oder leben auch ungesünder. Viele gute Gründe also, um mit dem Bildungssoziologen Jascha Dräger zu sprechen. Er forscht am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, in Berlin und hat sich gerade mit versäumten Unterrichtsstunden beschäftigt und den Konsequenzen, die das mit sich bringt. Hallo, Herr Dräger.
Hallo, Frau Weidenfeld.
Herr Dräger, wir wollen heute reden über Fehlzeiten von Schülern. Das haben Sie untersucht in der Studie. Und was sind Ihre Ergebnisse?
Genau, in unserer Studie haben wir untersucht, wie sich Fehlzeiten quasi über die ganze Schulkarriere in England, welchen Effekt diese Fehlzeiten auf die Leistungen im Abschlusstest oder in den Abschlussprüfungen in England haben. Und dabei haben wir herausgefunden, dass Fehlzeiten in jeglichem Schuljahr schädlich sind für die Leistungen in den Abschlussprüfungen. Man könnte ja möglicherweise denken, dass zum Beispiel Fehlzeiten am Anfang der Schulkarriere nicht ganz so schlimm sind, weil Kinder die über die Zeit wieder aufholen könnten. Unsere Studie zeigt aber, dass es nicht so ist. Also dass Fehlzeiten in jedem Schuljahr sind schädlich für die Leistungen in den Abschlussprüfungen. Und des Weiteren haben wir auch noch untersucht, ob Fehlzeiten in bestimmten Klassenstufen schlimmer sind als Fehlzeiten in anderen Klassenstufen. Und dabei haben wir herausgefunden, dass insbesondere Fehlzeiten in der ersten Klasse und in der sechsten bis zur zehnten Klasse besonders schädlich sind für die Leistungen der Abschlussprüfung. Dabei muss man mit einbeziehen, dass diese Abschlussprüfung in England in der 11. Klasse stattfindet. Das ist also ein bisschen anders als in Deutschland.
Warum England? Warum haben Sie es nicht in Deutschland untersucht? Das ist ja das, was uns eigentlich interessiert.
Genau, das ist natürlich auch das, was mich eigentlich mehr interessieren würde. Aber es gibt eine relativ einfache Erklärung, warum wir England angeguckt haben. Und dass es in Deutschland einfach relativ wenig Daten zu Fehlzeiten gibt. Es gibt ein paar wenige Bundesländer, die quasi Fehlzeiten von Schülern dokumentieren. Zum Beispiel Berlin und Thüringen. Aber auch da hat man die Fehlzeiten nur auf Schulebene und kann diese Daten nicht verknüpfen mit Leistungsdaten von Schülern oder auch mit Hintergrundinformationen. Und da hat man einfach in England eine großartige Datenquelle, weil da habe ich detaillierte Informationen zu Fehlzeiten in jedem Halbjahr von jedem Schüler. Es gibt gute Daten, es gibt gute vergleichbare Kompetenzmessungen und ich kann das Ganze sogar noch mit Befragungsdaten kombinieren. Und da lässt sich dann einfach das Ganze besser analysieren, während es in Deutschland eigentlich nicht möglich ist.
Ja, da wollen wir jetzt mal nicht nach dem Datenschutz fragen, sondern eher fragen, ob die Ergebnisse, die Sie haben, denn übertragbar sind.
Im Großen und Ganzen glaube ich, dass es auch, also dass viele Punkte auch zutreffen werden. Ich könnte mir gut vorstellen, oder ich sehe eigentlich relativ wenig Gründe, die jetzt dazu führen würden, dass Fehltage in bestimmten Schuljahren nicht schädlich sein sollten für Leistungen in den Abschlussprüfungen. Wo ich mir gut vorstellen könnte, dass es einen Unterschied gibt, ist halt in England haben wir nicht diese frühe Aufteilung auf unterschiedliche Schulformen, die wir in Deutschland haben, in den meisten Bundesländern nach Klasse 4. Und darum könnte ich mir gut vorstellen, dass in Deutschland auch, dass also insbesondere Abwesenheiten am Ende der Grundschule noch schädlicher sind, einfach da die indirekt dazu führen würden, dass dann Kinder eine andere Schulform besuchen werden und die besuchte Schulform wiederum beeinflusst, wie viel Kinder lernen.
Es gibt Bundesländer, in denen geht man nach der 6. Klasse auf die weiterführende Schule und es gibt welche, in denen geht man nach der 4. Aber genau. Kommen wir zur Studie. Wie haben sich denn die Fehlzeiten entwickelt? Also fehlen Kinder heute häufiger in der Schule als früher?
Genau, das haben wir auch untersucht und da können wir, wie gesagt, auch auf Daten aus Deutschland zurückgreifen. Also da haben wir zum Beispiel relativ gute Daten, zumindest auf Schulebene aus Berlin. Und da sah es so aus, dass bis ins Schuljahr 2020, 2021 haben wir in den weiterführenden Schuljahren Abwesenheitsraten von ungefähr 6,5-7%. Und seit dem Schuljahr 2021, 2022 sind diese Fehltage oder die Abwesenheitsrate deutlich gestiegen auf etwa 9% und ist seitdem auch auf diesem relativ hohen Niveau geblieben. Es gibt natürlich noch relativ viele Unterschiede dann in Abhängigkeit von der Schulform und von der Klassenstufe, die betrachtet wird. Aber im Grunde über alle Schulformen und alle Klassenstufen sehen wir diesen Anstieg in den letzten 3 Jahren, der auch weiterhin anhält.
Also seit Corona praktisch eine Verdopplung der Fehlzeiten in den Schulen über alle Schüler und Schulformen hinweg. Welche Auswirkungen haben denn Fehltage?
Wie unsere Studie halt gezeigt hat, haben Abwesenheiten relativ starke Effekte. Das ist ein bisschen schwierig, natürlich aus der englischen Studie darzustellen, wie groß diese Effekte sind, weil unsere Originalstudie natürlich analysiert hat, inwiefern verändern sich dann die englischen Notenpunkte. Das ist natürlich relativ schwer zu übertragen, aber man kann das sich relativ gut vorstellen, wenn man im Grunde sagt, wir haben 2 Schüler, die bis zur 10. Klasse relativ ähnlich gut waren in der Schule, ähnliche Hintergrundinformationen haben und der eine von den Schülern verpasst dann 10% des Unterrichts und der andere Schüler verpasst gar nichts, dann führt das dazu, dass der Schüler, der 10% verpasst hat, eine 5% geringere Wahrscheinlichkeit hat, mindestens die Abschlussprüfungen in 5 Fächern zu bestehen. Und wenn man sich die Notenrangliste vorstellt, dann kann man sich das ungefähr so vorstellen, wie das ein Schüler, der eigentlich der 50. Beste von 100 Schülern wäre, dadurch, dass er 10% in einem Schuljahr verpasst, dann nur noch der 56. Beste ist. Und das sind natürlich nur die kurzfristigen Folgen. Es gibt auch ein paar wenige Studien, die haben sich langfristige Folgen angeguckt. Und die zeigen dann auch, dass Kinder, die in der Schulzeit mehr Fehlzeiten hatten, dann auch im Erwachsenenalter quasi diese Nachteile, die sie einmal erworben haben, nie wieder aufholen. Und dann auch als Erwachsene einen geringeren Bildungsabschluss haben und ein geringeres Einkommen erzielen.
Man könnte ja auch sagen, Kinder, die krank sind, sind wahrscheinlich auch als Erwachsene öfter krank. Und ist ja klar, dann verdienen die weniger, fehlen öfter, werden vielleicht auch öfter irgendwann mal entlassen, weil sie eben so viel krank sind. Also ist es jetzt, weil die krank sind? Oder ist es wirklich oder kann man das wirklich isolieren, die Fehlzeit an sich?
Das ist natürlich ein schwieriger Punkt. Wir können, wie Sie es gesagt haben, nicht einfach nur Schüler vergleichen, die unterschiedlich viele Fehlzeiten haben, einfach weil es viele andere Unterschiede zwischen diesen Schülern gibt mit vielen und wenigen Fehlzeiten, wie zum Beispiel ihre durchschnittliche Gesundheit oder auch ihre Motivation für Lernen in der Schule. Und darum ist im Grunde die Idee von unserer Studie, dass wir Schüler vergleichen, die sich in Bezug auf ganz viele von diesen Hintergrundmerkmalen, wie zum Beispiel ihrer Gesundheit, wie ihrer Motivation zum Lernen, ihrer sozialen Herkunft, dass wir das im Grunde statistisch konstant gehalten haben und dementsprechend im Grunde Schüler vergleichen, die sich auf diesen ganzen Merkmalen relativ ähnlich sind, also auch bezüglich der Gesundheit, und sich dann nur noch unterscheiden bezüglich der Fehltage. Und darum sind wir eigentlich relativ zuversichtlich, dass das tatsächlich die Effekte, die wir gefunden haben, dass sie tatsächlich das kausale Effekte von Fehltagen sind und nicht von anderen Faktoren wie unterschiedlicher Gesundheit.
Sie haben eben gesagt, besonders schlimm sind Fehlzeiten in der ersten Klasse und dann von der 6. bis zur 10. Also oder andersrum immer, wenn Übergänge stattfinden, eben entweder in die Schulzeit oder in die weiterführende Schulzeit oder dann eben in die nachschulische Bildung. Wer fehlt denn besonders oft? Also sind das auch die Altersgruppen, in denen Schüler besonders oft fehlen?
Nee, gar nicht unbedingt. Also man sieht halt bei den Fehlzeiten ist es insbesondere so, dass die im Laufe der Schulzeit immer weiter steigen. Also ungefähr bis zur, oder zumindest in England ist es so, dass ungefähr bis zur 8. Klasse ist relativ ähnlich, sind immer so um die 6%. Und dann in den letzten Schuljahren steigt die Abwesenheitsrate auf etwa 9%. Also die Schuljahre, die in denen Fehlzeiten besonders schädlich sind, sind nicht unbedingt die, wo Schüler jetzt auch besonders häufig fehlen, sondern wir glauben halt, dass es tatsächlich, wie Sie es ja gerade auch schon angerissen hatten, dass es diese Übergänge sind, die halt einen relativ großen Einfluss dadurch haben. Wenn Schüler quasi in dieses neue Lernumfeld kommen, entweder das neue Lernumfeld Allgemeinschule oder das neue Lernumfeld in der weiterführenden Schule, dass wenn sie da den Anschluss verlieren, weil sie relativ viele Fehlzeiten haben, dass es das allgemein für sie schwerer macht, auch in den folgenden Jahren diesen Anschluss wiederherzustellen.
Kann man sagen, ob diese Schüler wirklich krank sind oder ob die einfach keine Lust haben?
Es ist immer noch so, dass auch bei den älteren Schülern quasi, also ich muss dazu sagen, es gibt natürlich die Unterscheidung, die Unterscheidung in den Daten, die ich habe, ist, sind diese Fehlzeiten entschuldigt oder sind sie unentschuldigt? Und man könnte jetzt natürlich sagen, wir können ungefähr gleichsetzen, entschuldigte Fehlzeiten sind natürlich hauptsächlich, die kommen hauptsächlich durch Krankheiten zustande. Unentschuldigte Fehlzeiten, da könnte man vermuten, dass es teilweise durch Schwänzen oder Blaumachen, umgangssprachlich sagt, dass es dadurch zustande kommt, und bei den älteren Schülern haben wir auch eine höhere Rate von unentschuldigten Fehltagen. Man muss natürlich dazu sagen, dass man es tatsächlich nicht so einfach übersetzen kann. Also dass man nicht sagen kann, alle unentschuldigten Fehlzeiten können jetzt mit Schwänzen gleichgesetzt werden und alle entschuldigten Fehltagen können mit Krankheit gleichgesetzt werden. Aus unterschiedlichen Gründen. Man kann sich gut vorstellen, dass teilweise auch Entschuldigungen fingiert sind. Also das heißt, der Schüler war gar nicht krank, aber dann schreiben möglicherweise die Eltern trotzdem eine Entschuldigung, einfach weil die Eltern wissen, dass es schlecht auf dem Zeugnis aussieht, wenn da viele unentschuldigte Fehltage draufstehen. Und man kann sich auch gleichzeitig vorstellen, dass es quasi zu unentschuldigten Fehltagen kommt, die der Schüler gerne vermieden hätte. Möglicherweise könnte man sich vielleicht vorstellen, dass ein älteres Geschwisterkind sich um seine kleineren Geschwister kümmern muss und dementsprechend von den Eltern im Grunde dazu gebracht wird, zu Hause zu bleiben. Und dann wäre das eine unentschuldigte Fehlzeit, die ich aber nicht Blaumachen nennen würde.
Wenn man jetzt mal all Ihre Vorbemerkungen abzieht und sagt, unentschuldigtes Fehlen, die Wahrscheinlichkeit, dass man keine Lust hatte, ist höher als die, wenn man entschuldigt fehlt. Kann man sagen, ob Kinder und Jugendliche, die entschuldigt fehlen, hinterher den Lernstoff schneller wieder aufholen als solche, die unentschuldigt fehlen? Also welche Rolle spielt die Motivation, in die Schule zu gehen und zu lernen, und welche spielt eben einfach nur das Kranksein?
Also in unserer Studie hat sich jetzt gezeigt, dass im Grunde die Auswirkungen von unentschuldigten und entschuldigten Fehltagen relativ ähnlich sind. Also es scheinen tatsächlich die Fehlstunden per se zu sein, und unentschuldigte Fehltage können dann nach unseren Ergebnissen auch nicht leichter wieder aufgeholt werden als entschuldigte.
Gibt es einen Unterschied zwischen Jungs und Mädchen eigentlich?
Genau, das haben wir auch untersucht, und da finden sich auch kaum Unterschiede. Wir haben zum Beispiel auch noch angeguckt, ob es Unterschiede gibt bei den Auswirkungen zum Beispiel für Kinder aus bildungsfernen und bildungsnahen oder Akademikerhaushalten. Und auch da finden wir dass im Grunde alle Gruppen unterschiedlich stark, dass der Effekt von Fehltagen relativ ähnlich ist für alle diese unterschiedlichen Gruppen.
Also das ist auch dann der Fall, wenn zum Beispiel Eltern zu Hause dann Druck machen und sagen, du holst das jetzt alles nach oder du lernst auch, während du krank bist?
Im Durchschnitt über die vielen Kinder, die wir untersucht haben, sieht es so aus, als ob tatsächlich alle Kinder ähnlich stark von Fehlzeiten betroffen zu sein scheinen. Das schließt natürlich nicht aus, dass es Einzelfälle gibt, wo das anders sein könnte, aber zumindest im Durchschnitt und bei den englischen Schülern sieht es nicht so aus, als ob Eltern das durch besonders viel Druck ausgleichen könnten.
Also muss es jetzt darum gehen, Fehlzeiten zu verringern eigentlich?
Genau, also die effektivste Maßnahme, wenn man diese Auswirkungen von Fehlzeiten verringern möchte, wäre natürlich, die Fehlzeiten an sich zu verringern. Da gibt es auch einige Überlegungen dazu, wie das gemacht werden kann. Auch hier basieren natürlich die meisten Studien nicht auf deutschen Daten. Und man muss gucken, inwiefern das übertragbar ist. Und eine Überblicksstudie zeigt zum Beispiel, dass es halt insbesondere wichtig ist, dass man die Bindung zwischen Schülern und also dass man Maßnahmen einführt, die nicht einfach nur Schüler bestrafen, die nicht zur Schule kommen oder Schüler belohnen, die regelmäßig da sind, sondern dass es eher darum gehen müsste, die Bindung zwischen Eltern, Schülern und Schule zu stärken. Das zeigt diese internationale Studie, dass das eher der Weg ist.
Wie macht man das?
Da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, da haben sich andere Leute mehr mit beschäftigt als ich. Zum Beispiel gibt es da ein wunderbares, auch für Deutschland, ein Praxishandbuch, Jeder Schultag zählt, heißt es. Und da stehen relativ viele Maßnahmen drin, wie man Fehltage verringern können. Dazu gehört dann auch einfach eine engere Zusammenarbeit zwischen Schulen und Eltern, möglicherweise auch ein Einbezug von außerschulischen Diensten, eine Verbesserung des Schulklimas, einfach, dass sich alle Schüler in der Schule wohlfühlen und nicht aus Schulangst der Schule fernbleiben müssen. Und dann gibt es noch ein paar andere Studien, insbesondere aus den USA, die auch sehr, sehr effektiv waren. Also eine sehr, sehr effektive Maßnahme ist einfach, Eltern regelmäßig über den aktuellen Stand der Fehlzeiten zu informieren. Das ist eine Studie hat das gefunden, dass es relativ viel hilft, die Eltern einfach nur zu informieren. Und die Eltern, die regelmäßig informiert werden, da sind die Fehlzeiten der Schüler geringer.
Und die Gefahr, dass dann Eltern kranke Kinder in die Schule schicken, weil sie wissen und vielleicht sensibilisiert sind durch Leute wie Sie und Studien wie die Sie gemacht haben, dass Fehlzeiten wirklich, wirklich wichtig sind für nicht nur das Schuljahr und das Zeugnis, sondern eben auch das weitere Leben. Also wie groß ist die Gefahr, dass Eltern dann sagen, na gut, Schnupfen ist nicht so schlimm wie Fehlzeit, also gehst du.
Das könnte natürlich ein Problem sein und da sollte es relativ klare Regeln geben, wie Eltern das auch organisieren können. Ich möchte nicht Eltern empfehlen, dass sie ihre Kinder immer zur Schule schicken, auch wenn die Kinder krank sind, sondern das ist tatsächlich auch ein Punkt, der von Schulen vernünftig kommuniziert werden muss oder wo es Regeln zu geben sollten. Unter welchen Bedingungen sind Schüler zu krank, um in die Schule zu gehen und wann nicht?
Ja, aber das hilft mir ja jetzt als Eltern nicht. Also ich habe ja jetzt verstanden, dass Eltern und Schulen mit den Kindern, Jugendlichen gemeinsam daran arbeiten müssen, Fehlzeiten zu verringern, die vermeidbar sind. Also wenn man sich nicht fühlt, geht man vielleicht trotzdem. Und wenn man gar keine Lust hat, dann werden die Eltern angerufen und es wird gesagt, dein Kind war heute nicht in der Schule. Das verstehe ich alles. Aber Kinder, die wirklich krank sind, Jugendliche, die wirklich krank sind, die haben ja nun auch ein Recht auf Bildung und auch ein Recht darauf, ihrem Potenzial entsprechend ausgebildet und gebildet zu werden. Was macht man denn mit denen?
Also eine Überlegung, das müsste man natürlich nochmal vernünftig testen, ob das alles so funktioniert, aber eine Überlegung, die man sich vorstellen könnte, wir haben in Corona relativ viel Hybridunterricht gemacht. Das heißt, da gibt es in einigen Schulen schon die Infrastruktur, um Hybridunterricht zu machen. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass das eine Möglichkeit wäre, dass Kinder, die dauerhaft oder über einen längeren Zeitraum krank sind, dann auch über hybriden Unterricht teilnehmen könnten. Das geht natürlich nicht mit allen Krankheiten, aber unter bestimmten Bedingungen könnte es gehen. Und das würde natürlich dazu führen, dass diese Kinder mehr Unterricht mitnehmen. Es ist natürlich immer noch was anderes, nur hybrid teilzunehmen, als tatsächlich da zu sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine Möglichkeit wäre, um Fehlzeiten zu verringern und die negativen Konsequenzen von Fehlzeiten abzuschwächen.
Und bei den Kindern, bei denen das nicht geht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das, wenn ich mir ein Bein breche oder so, dann kann das gut sein, dass das so funktioniert. Wenn ich jetzt aber einen schweren Infekt habe, der mich Wochen beschäftigt, dann verpasse ich die Zeit. Dann kann ich in der Zeit nicht lernen, weder zu Hause noch in der Schule. Ich kann nicht in die Schule gehen und trotzdem möchte ich das Schuljahr so abschließen, als wäre ich nicht krank gewesen. Gibt es dafür Ideen, wie man das macht, dass Kinder diesen Stoff nicht nur nachholen, sondern eben so schnell aufschließen, dass sie wieder auf dem Stand der Klasse sind und daran teilnehmen können?
Also das hängt ein bisschen davon ab, wie lange jetzt das Kind ausgefallen ist. Wenn es tatsächlich mehrere Monate sind, dann ist es natürlich relativ schwierig, dann kurzfristig aufzuschließen.
Also dann würde man besser sagen, wiederhol die Klasse und fehl dann nicht und sei auf dem Stand der Dinge.
Bei ganz langen Abwesenheiten ist das vielleicht sogar sinnvoll. Aber natürlich muss man auch mit einbeziehen, dass diese ganz langen Fehlzeiten auch einigermaßen die Ausnahme sind. Also das kommt natürlich gar nicht so häufig vor, sondern es kommt deutlich häufiger vor, dass dann Kinder mal, also in den allermeisten Fällen ja nur wenige Tage oder wenige Wochen verpassen. Und ich glaube, was da einfach der Weg ist, wie man das noch, wie man diese Kinder besser aufholen lassen kann, ist, dass es noch stärker von den Schulen ausgeht, das Aufholen des verpassten Unterrichts. Dass es da, also insbesondere da man ja weiß, okay, es verpassen ungefähr 9% aller Kinder den Unterricht, weiß man im Grunde, es gibt relativ viele Kinder, die alle was aufholen müssen. Und ich glaube, da könnte es eine sinnvolle Maßnahme sein, dass das von Schulen auch quasi antizipiert wird und dass dann da zum Beispiel, dass es einigermaßen institutionalisiert eingeführt wird, dass alle Kinder, die mindestens eine Woche Unterricht verpasst haben, dann auch in den Folgewochen von den Schulen organisierten Nachhilfeunterricht gehen.
Also die Frage extra lernen, dann danach, ist schon eine wichtige und richtige und die sollte man nicht den Eltern überlassen, sondern sollte in den Schulen dafür sorgen, dass dieses Nachlernen möglich ist.
Genau, halt auch einfach in den Schulen, weil nicht alle Eltern die gleichen Ressourcen dazu haben, nicht gleich viel Zeit haben, um mit ihren Kindern den Stoff nachzuholen. Darum würde sich anbieten, das in den Schulen zu machen, damit alle Schüler auch ähnliche Chancen haben, Unterricht nachzuholen.
Wir fassen zusammen und sagen: erstens, Fehlzeiten vermeiden. Zweitens, Schwänzen auf jeden Fall vermeiden. Und drittens, unvermeidbare Fehlzeiten so aufholen und den Stoff so nachholen, dass es für jeden Schüler, jede Schülerin möglich wird und auch nötig ist, weil wir wissen, dass Fehlzeiten in der Schule ein Leben lang nachwirken durch weniger Bildung, weniger Einkommen, mehr Arbeitslosigkeit und dann auch anschließend wieder weniger Gesundheit.
Das ist eine sehr schöne Zusammenfassung, die Sie da gemacht haben. Ich würde noch gerne dazu sagen, es ist natürlich, wir haben jetzt den Schulen relativ viel aufgebürdet. Da muss man natürlich auch einbeziehen, dass Schulen haben schon, also die müssen natürlich auch entsprechend finanziell und personell ausgestattet sein, um diese ganzen Maßnahmen, die Sie gerade so schön zusammengefasst haben, auch umsetzen zu können.
Was ein anderes Thema ist, dem wir uns dann demnächst widmen werden. Dankeschön, genau. Herr Dräger.
Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Und Ihnen und euch auch Dankeschön fürs Dabeisein. Tschüss und bis zur nächsten Woche. Ich freue mich aufs Wiederhören. Bis dahin, tschüss, Ihre Ursula Weidenfeld.